Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Für diese Folge der Schreibgespräche habe ich mich ins Café Nun im Theater Bremen aufgemacht, um hier meine Gesprächspartnerin Angelika Sinn zu treffen. Hallo, schön, dass du da bist, Angelika.
Ja, hallo, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Und normalerweise besuchen wir ja unsere Autoren gerne an ihren Schreibtischen zu Hause, aber wenn eben auch mal ein anderer Platz zum Schreiben dient, dann sollten wir doch als erstes darüber sprechen, wie dieser Raum die Arbeit vielleicht beeinflusst. Hier im Café Nun tummeln sich heute nun sehr viele junge Menschen, sitzen mit ihren Laptops im sogenannten Coworking Space. Wir waren beide ein bisschen überrascht von dem Trubel, haben uns deswegen in einen kleinen Nebenraum zurückgezogen. Man hört aber natürlich noch ein bisschen die Stimmen. Findest du hier auch wirklich oft Ruhe zum Schreiben?
Also zum intensiven Schreiben ehrlich gesagt nicht. Also da muss man wirklich eine Zeit abpassen, wo ganz wenig los ist und wo sich auch keine Gruppen treffen. Das tun die hier ja auch. Das sind Studierendengruppen, die dann hier sind und irgendetwas besprechen und dann wird es schon etwas lauter. Was ich hier aber sehr gerne mache, ist recherchieren, E-Mails schreiben und beantworten, mir Gedanken machen und Notizen machen. Das finde ich ganz schön. Und da mag ich auch diesen Hintergrund, diese Hintergrundgeräusche. Ich war jetzt im Februar 2 Wochen in Wien und da habe ich zum Beispiel auch immer in Kaffeehäusern geschrieben mit meinem kleinen Surface dabei. Und das finde ich dann ganz schön, aber mich so richtig auf einen Text konzentrieren, literarische Texte schreiben, das fällt mir hier dann doch ein bisschen schwer.
Ja, ich war kurz davor, dich als Kaffeehausliteratin zu bezeichnen, aber vielleicht hast du ein bisschen was davon. Du lebst ja ansonsten eben in Worpswede, hast noch ein Standbein in Bremen, deswegen bist du dann eben oft auch hier. Aber in Worpswede hast du dann einen ruhigen Arbeitsplatz, einen, wo, wenn dich die Muse küsst, du auch wirklich loslegen kannst.
Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich lebe ganz ruhig. Ich lebe ja wirklich auf dem platten Land. Ich habe auch eine schöne Aussicht, wenn ich aus meinem Fenster schaue. Wenn ich in Texte vertieft bin, tue ich das nicht so häufig. Aber es ist still auf jeden Fall. Ja, den Bauern hört man manchmal von gegenüber. Und die Kühe, die Ketten rascheln dann so. Die werden also nicht so frei gehalten, leider. Aber der Platz ist ruhig und ich habe einen guten Ort, dort zu schreiben.
Und du lebst ja ein paar Jahre, glaube ich, jetzt in Worpswede schon, hast dein Haus in Bremen mal verkauft. Würdest du denn sagen, dass du manchmal doch das Gefühl hast, nach so ein paar vielleicht Schreib- und Vertiefungs- und Absonderungstagen in Worpswede, dass dir so der Trubel der Stadt auch wieder fehlt, dass dich die Stadt vielleicht manchmal auch inspiriert zum Schreiben?
Ja, das ist in der Tat der Fall. Also ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht doch wieder komplett nach Bremen ziehe. Das ja zieht sich eigentlich jetzt schon so eine ganze Weile durch. Ich kann mich aber noch nicht verabschieden von diesem wunderschönen Ort. Und jetzt diese 2 Standbeine zu haben, ist auch schön. Also mein Lebensgefährte wohnt hier in Bremen, hier im Viertel. Ich bin hier oft, ich kann hier sein, auch mal ein paar Tage. Gestern Abend war eine Veranstaltung, heute Abend ist eine Lesung. Dazwischen bin ich eben dann hier im Nun. Und dann kann ich aber auch wieder 2, 3 Tage zu Hause sein, in meinem eigentlichen Zuhause. Und in Ruhe arbeiten und schreiben. Also diese Mischung hat schon auch was. Ja, ich bin schon aber auch sehr oft hier in Bremen, das muss ich sagen. Die Stadt brauche ich, also das Urbane, das brauche ich auch.
Wenn du sagst, hier eine Veranstaltung, da eine Lesung, dann heißt das ja auch, dass du Teil einfach des Literaturnetzwerks, des Betriebs, des Maschinenraums bist, der hier in Bremen ja dann doch auch auf seine Art pulsiert. Und da bist du ja auch schon lange ein Teil davon. Wie wichtig ist dir das, auch da immer wieder Leute zu treffen zum Austausch, um zu gucken, was passiert eigentlich so in der Bremer Literaturszene?
Ja, das ist für mich auch sehr wichtig. Also ich treffe meine Kolleginnen und Kollegen halt auch gerne zu Veranstaltungen, zu Lesungen und ich tausche mich aus und ich arbeite ja auch tatsächlich hier in Bremen noch. Also was heißt, ich arbeite zum Beispiel mit dem Literaturkontor zusammen. Also ich leite einen literarischen Kulturaustausch, der mehrmals jährlich stattfindet, über das Literaturkontor auch initiiert. Das mache ich schon seit einigen Jahren. Ich bin an der Uni, gut, die ist ein bisschen außerhalb, aber da habe ich einen Lehrauftrag, auch schon seit 2018, da arbeite ich. Ja, und ich arbeite eben auch ehrenamtlich im Frauenzimmer. Das ist ein Tagestreff für obdachlose Frauen und da gebe ich auch Schreibworkshops, Schreibwerkstätten habe ich da eingerichtet. Und von daher ist Bremen ja auch mein Arbeitsort und auch der Ort, wo ich mich mit anderen Menschen austausche und mich auch inspirieren lasse.
Auf das Frauenzimmer kommen wir natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, denn da ist auch dein aktuelles Buch entstanden. Das ist ein ganz besonderes Buch geworden. Aber was mich noch mal interessieren würde, würdest du sagen, du bist eher so eine Textbebrüterin, eine, die lange braucht und feilt, bis ein Satz so steht, oder mehr so eine richtige Drauflosschreiberin?
Nein, ich bin keine Drauflosschreiberin. Also manchmal mache ich das, wenn ich zum Beispiel eine Figur entwickle, dass ich mich dann, ich habe so ein ganz breites Fensterbrett, da sitze ich dann, da liegt so ein Fell und ein paar Kissen und ich gucke dann in die Ferne und dann schreibe ich tatsächlich mit der Hand. Dann schreibe ich einfach mal so alles auf, was mir einfällt, oder ich lasse die Figur mal sprechen, spreche also aus deren Perspektive, und das mache ich dann tatsächlich einfach so, wie es kommt. Also da fließt das so, und das ist natürlich alles ins Unreine. Aber wenn ich dann tatsächlich arbeite an Texten, egal was das für Texte sind, dann bin ich sehr akribisch, dann muss das alles stimmen. Und ich arbeite vor allem laut. Und deswegen kann ich viele Dinge hier oder in öffentlichen Orten auch nicht tun.
Was heißt denn laut arbeiten beim Schreiben?
Ich spreche dabei, damit ich, also gerade wenn das literarische Texte sind, diesen Rhythmus habe und die Melodie des Textes. Und immer wieder, gut, ich schreibe nicht die ganze Zeit laut, aber wenn ich einen Satz geschrieben habe, dann spreche ich den meistens und dann feile ich nochmal und dann spreche ich ihn nochmal, dann spreche ich ihn auch nochmal anders. Also ich arbeite sehr mündlich.
Also das freut die Ohrenfrau, die ich bin, ja wirklich besonders. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Und bedeutet das auch, dass du dich dadurch vielleicht tiefer reinversetzt? Also du hast ja mal eine Novelle über Paula Moders und Becker auch geschrieben. Wenn du dieses Verfahren da angewendet hast, hast du praktisch dich dadurch mehr in ihren Kopf reinversetzt, ja auch irgendwie ihre innere Stimme, bist du ihre innere Stimme dann geworden?
Ja, Paula Modersohn-Beckers Stimme vielleicht nicht, aber die Stimme der Protagonistin tatsächlich. Also da versetze ich mich rein, das ist richtig. Ich brauche auch immer Bewegung. Also es ist auch ganz oft, dass ich Spaziergänge mache und dann in mein Diktiergerät, also jetzt habe ich eigentlich keins mehr, jetzt spreche ich immer in mein Smartphone, dass ich da reinspreche und dann einfach was aufnehme. Und Bewegung bedeutet mir ganz viel, also körperliche Bewegung, genau wie geistige Bewegung natürlich auch, aber das bedingt sich eben auch. Und ja, ich krieche dann manchmal in die Figur auch richtig rein und versuche, deren Stimme zu finden. Das ist manchmal auch nicht leicht. Und da ist es dann wieder ganz gut, wenn ich das manchmal so, wenn ich manche Textpassagen mit der Hand schreibe, weil dann bin ich nochmal irgendwie näher dran. Aber in der Regel schreibe ich dann schon am PC.
Das finde ich aber auch so einen interessanten Aspekt, den du nennst mit der Bewegung. Also es gibt viele Schriftsteller, die sagen, sie sind körperlich komplett erschöpft, wenn ein Roman entstanden ist. Durch das viele Sitzen natürlich und durch die Anspannung. Ja. Aber du suchst dir sozusagen den Textfluss dann auch in der Bewegung wiederum. Kann man das so beschreiben?
Ja, manchmal ist das so oder häufig ist das so tatsächlich. Ich kenne aber auch Phasen, dass ich wirklich so in diesen Text vertieft bin und dann in meinen PC quasi reinkrieche. Und wenn ich dann aufwache, in Anführungsstrichen, es ist mir schon 2-3 Mal passiert, da hatte ich ganz blaue Fingernägel. Da muss mein Organismus komplett runtergefahren sein. Und da war ich eigentlich gar nicht mehr so richtig am Leben. Da musste ich erst mal aufstehen und ein paar Gymnastikübungen machen. Das kann auch passieren, dass ich ganz wie erstarrt oder ganz regungslos bin und alles nur noch in meinem Kopf vor sich geht und ich tippe 10 Finger, also ich tippe dann und mehr tut sich dann nicht.
Das klingt wie so ein anderer Bewusstseinszustand, ja, fast, in dem du dann bist und ja, dieses in ein, also in das Schreibgerät, in dem Fall den PC, hineinzukriechen, heißt ja dann auch, sich einzuwerden, sich so zu identifizieren, dass das wirklich so ist, wie du beschrieben hast, dass du dann hinterher mal wieder ein bisschen was für dich tun musst.
Ja, das stimmt.
Das aktuelle Buch heißt Keine Bleibe. Und das sind Porträts, die eben aus Gesprächen mit obdachlosen Frauen in Bremen entstanden sind, die du in dem schon genannten Frauenzimmer, in der Anlaufstelle für obdachlose Frauen, die du da getroffen hast. Was hat dich denn dazu animiert, dieses Projekt anzugehen und dafür auch diese dokumentarische Form zu wählen? Es sind ja, ja, wie Porträts, wir lernen ja die Frauen, ihre Schicksale und ihre Geschichten kennen.
Ja, das fing alles in Corona-Zeiten an. Und zwar, ich hatte mich 2019 wieder, bin ich zurückgekehrt in die Freiberuflichkeit nach 12 Jahren Literaturkontor und habe dann mir auch so eine Art Sabbatical mir selber gegönnt. Also bin rumgereist, habe geguckt, was will ich eigentlich machen. Ja, und dann kam Corona. Und dann war alles eigentlich wieder so mehr oder weniger zunichte gemacht, was ich dann so langsam angegangen war. Und dann habe ich mir ein Ehrenamt gesucht, weil Lesungen wurden verschoben, Veranstaltungen, du weißt, wie es war. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich irgendetwas Sinnvolles in der Zeit. Und außer Schreiben natürlich. Und dann bin ich im Frauencafé, im Frauenzimmer gelandet tatsächlich. Das ist ein Tagestreff für wohnungslose und andere in Not geratene Frauen. Und dort habe ich erstmal Mittagessen ausgeteilt, Frühstück zubereitet und den Frauen serviert und so weiter. Alles, was man darum herum noch so macht. Und dann hatte ich die Idee, mit den Frauen zu schreiben. Dann habe ich dort auch mit Unterstützung des Literaturkontors eine Schreibwerkstatt eingerichtet, an der Frauen teilgenommen haben. Und das war auch sehr berührend. Da sind auch sehr schöne Texte entstanden, die auch auf der Homepage des Literaturkontors nachzulesen sind. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass bei vielen Frauen dann doch die Kapazität nicht so da ist, so viel zu erzählen. Aber der Drang, ihre Geschichten zu erzählen, der war immens. Das habe ich gemerkt. Also wir haben immer überzogen. Es war immer ganz viel los, weil alle wollten ihre Geschichten loswerden. Und dann habe ich gedacht, okay, selber können die nicht aufschreiben. Ich bin also das Sprachrohr und ich schreibe die Geschichten, die Lebensgeschichten von dann 8 der Frauen auf. Und so ist es entstanden.
Das sind alles Geschichten, die wirklich ans Eingemachte gehen. Also es sind unglaubliche Schicksale, die wirklich auf die 12 gehen. Man stellt sich also einiges vor, aber wenn man das nochmal so liest, auch mit der Stimme dieser Frauen so authentisch wiedergegeben, dann geht einem das schon ganz schön nah. Was haben die denn von der Idee gehalten, dann ihre Geschichten in einem Buch veröffentlicht zu sehen?
Das fanden sie eigentlich gut. Ja, die waren alle auch ziemlich stolz, dass ihre Geschichten da nun in dem Buch verewigt sind sozusagen. Es haben natürlich nicht alle, die ich gefragt habe, zugesagt. Also manche haben auch gleich abgewunken, haben gesagt, nein, das möchten sie nicht. Aber eben die 8 waren dann doch mehr oder weniger begeistert. Vor dem Gespräch, also ich habe mit denen ein ganz intensives Interview immer geführt und dann aber auch noch weitere Gespräche drumherum oder wir haben noch mal telefoniert, geschrieben. Aber vor diesem langen Interview, das manchmal 2, 3, 4 Stunden ging, da waren sie schon auch dann aufgeregt und eine wäre am liebsten wieder weggelaufen, aber sie ist dann doch geblieben.
Wie war das denn für dich? Du musst ja diese Geschichten auch verdauen, damit umgehen. Du bist dann Bezugsperson, du bist vielleicht, also wäre jetzt so sonst auch meine Frage, in einer gewissen Verantwortung, wenn man Menschen trifft, die einem nahe kommen, sich öffnen, dann entsteht da ja auch ein Bezug, sogar eine Beziehung. Wie war das für dich? Ich meine, du bist studierte Sozialpädagogin, glaube ich, auch. Hast du da so ein bisschen Handwerkszeug vielleicht noch gehabt, dass du mit sowas umgehen konntest?
Also das Studium ist natürlich schon sehr lange her, aber ja, ich beschäftige mich ja mit Gruppen auch. Also ich habe ja mit den Frauen vorher geschrieben, ich habe mit Geflüchteten gearbeitet, ich habe lange Zeit die Schreibwerkstatt im Bremer Blaumeier Atelier geleitet. Also ich bin ja mit unterschiedlichsten Menschen schon zusammengekommen und ich sage immer, es ist keine therapeutische Arbeit, dieses Handwerkszeug habe ich auch nicht, aber ich habe eben ja doch auch viel Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen und es ist bis jetzt auch sehr gut gelaufen, wie ich finde, und ich bin auch vorsichtig. Also wenn ich merke, ich gehe da in irgendeine Richtung auch nur ein bisschen zu weit, dann rudere ich sofort zurück. Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür auch. Und die Frauen haben natürlich alle Geschichten, die ich geschrieben habe, auch nochmal autorisiert. Das ist ganz wichtig gewesen. Die haben die alle nochmal gelesen. Da gab es auch Änderungswünsche tatsächlich, weil, nein, so habe ich das nicht gesagt oder so habe ich es nicht gemeint. Und das war ganz wichtig. Und dann haben sie die autorisierte Fassung, also die Endfassung, auch nochmal zu lesen bekommen. Also es war schon so ein Prozess, wo wir sehr eng miteinander gearbeitet haben. Und ja, ich glaube, das ist gut gelaufen. Also bei der Buchpremiere, da waren auch tatsächlich 6 der 8 Frauen da und eine hat sich sogar zu Wort gemeldet und das fand ich schon beachtlich. Also das hat mich auch dann stolz gemacht auf die Frau. Und ich fand auch toll, dass die Frauen da waren und hinterher haben sie sich auch gefreut und haben gesagt, wie schön, dass du unsere Geschichten aufgeschrieben hast und da freue ich mich dann auch drüber.
Ja, und du hast, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen, einen sehr angemessenen Ton gefunden, was ich mir auch nicht so leicht vorstelle. Man muss ja das in gewissermaßen objektiv machen, nicht zu dramatisch, nicht zu überzogen, sondern als Leser brauche ich ja sozusagen dich als Vermittlerin, um mitzugehen, um auch zu sagen, ich höre zwar diese Frau, aber ich merke natürlich, es ist ein bisschen gefiltert durch eine Erzählerstimme. Warst du dir da schnell sicher, in welchem Stil du schreiben möchtest oder musstest du auch ein bisschen suchen?
Ja, ein bisschen gesucht habe ich zu Anfang schon. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben, vor vielen Jahren, über 20 Jahren ist das jetzt her. Da habe ich die Geschichten von Jugendlichen aufgeschrieben und da habe ich nur die O-Töne wiedergegeben. Also ich habe in der Ich-Form geschrieben, also ich war sozusagen deren Stimme. Und das wollte ich auf jeden Fall diesmal anders machen. Also ich wollte da eben auch selbst als erzählerische Stimme mit reingehen. Und ich hatte das Manuskript, als es noch gar nicht fertig war, vielleicht gerade mal so zur Hälfte, wenn überhaupt, dem Osburg Verlag schon geschickt. Und da war ich gleich mit dem Lektor auch im Gespräch. Und der meinte, es wäre schön, wenn du dich selbst noch mal mehr einbringst. Also wenn du noch mal die Szenerie beschreibst und noch mal deine eigenen Eindrücke von den Frauen wiedergibst. Und das habe ich dann gemacht, das habe ich dann auch gleich gemacht bei den neuen Geschichten sozusagen. Und das ist mir viel leichter gefallen, das fand ich richtig gut. Also es war ein super Tipp.
Ja, ich glaube, das war eine richtig gute Idee. Also die sind wirklich richtig gut lesbar. Und ich habe gemerkt, also ich konnte auch immer nur so eine Geschichte lesen, musste das ein bisschen sacken lassen, weil es eben dann doch, wie ich schon sagte, einem ziemlich nah ging. Den Osburg Verlag hast du schon genannt, Angelika. Wie hast denn du den überhaupt an Land ziehen können? Wie hast denn du die für dieses Projekt überhaupt interessieren können? Das ist ja auch nicht so leicht. Das ist ja immer eine Frage. Ich habe eine Buchidee, so, und jetzt finde einen Verlag. Und das ist ja nun etwas sehr Spezielles auch etwas, was in Bremen spielt. Der Osburg Verlag sitzt in Hamburg. Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe ihn einfach angeschrieben. Ich habe im Zuge meiner Recherchen, ich habe natürlich auch viel gelesen zu Wohnungslosigkeit und habe auch Romane zu Wohnungslosigkeit gelesen. Und da ist ja im Osburg Verlag vor 3 oder 4 Jahren von Markus Ostermeier Der Sandler erschienen. Und das fand ich ein faszinierendes Buch, einen faszinierenden Roman. Und dann dachte ich, wenn die den Sandler veröffentlicht haben, vielleicht sind die auch interessiert an Geschichten von wohnungslosen Frauen, weil in dem Sandler kommen die tatsächlich nur so eher am Rande vor, die Frauen. Das ist doch eher eine Männergeschichte, der Protagonist ist ja auch männlich. Und dann war das Glückssache. Also die fanden das Manuskript und die Idee gut, brauchten auch noch einen Titel fürs Frühjahrsprogramm und schwupps war ich drin.
Ja, wie würdest du denn die Situation beschreiben? Also die Bremer Verlagslandschaft ist ja nun übersichtlich, sie ist da, aber sie ist eben überschaubar und die ganzen Großen sitzen woanders und es ist wirklich schwer, ich weiß das von so vielen Gesprächen, wenn du nicht schon einen Bestseller verkauft hast, Manuskript unterzubringen. Wie ist dir das in all den Jahren ergangen? Du bist ja nun schon eine ganze Weile auch dabei zu schreiben. Du bist ja jetzt auch nicht bei Rowohlt oder Piper oder Hoffmann und Campe, sondern eben auch immer bei kleineren Verlagen. Hast du es irgendwann aufgegeben oder hast du gesagt, ich habe mich eh immer wohler gefühlt oder besser aufgehoben in Verlagen wie zum Beispiel dem Sujet Verlag, wo ja auch Bücher von dir erschienen sind?
Genau, das sind ja in den letzten Jahren 2 Bücher von mir im Sujet Verlag erschienen und das erste war ein Buch, da bin ich Herausgeberin, das sind Geschichten von Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten und da war Majid Muid, der Verleger, gleich von Anfang an mit im Boot, der hat also auch mit an diesem Workshop teilgenommen und das war unsere gemeinsame Idee, da ein Buch draus zu machen. Und dann hatte ich ein kirgisisches Reisejournal geschrieben und mit sehr schönen Zeichnungen auch von Isabel Power. Und ich weiß, dass Majid Muid auch an Kunst interessiert ist. Und dann habe ich eigentlich ihn gleich gefragt, ob er Interesse hätte, dieses Buch zu machen und habe keinen anderen Verlag angeschrieben. Ich hatte ja eine lange Pause, muss man sagen. Also die Zeit, als ich im Literaturkontor war, habe ich wenig geschrieben und eigentlich auch nur kleinere Sachen veröffentlicht. Habe mehr so in Richtung Textkunst auch gearbeitet. Und davor die Zeit, da hat die zum Beispiel diese Novelle, die du eben schon angesprochen hast, da hatte ich schon versucht, einen größeren Verlag zu finden, konnte auch tatsächlich Rowohlt interessieren. Also die haben es immerhin mit in ihre Verlagskonferenz genommen, aber dann leider abgelehnt. Hinterher hatte mir dann der Herr Weißbuchs, der seinen Verlag ja abgegeben hat, gesagt, oh, das hätte er vielleicht auch gemacht. Aber da kannte ich ihn noch nicht und dann bin ich eben doch auch in einem kleineren Verlag gelandet.
Ja, das war das Flammenmal, ne? Genau. Ich glaube 2008 oder wann? Oder 12 ist das jetzt erschienen?
12,
genau. Hier steht es ja auch. Was du eben auch schon angesprochen hast, deine anderen Formen, du gehst ja nicht nur mit Text um, sondern du erweiterst ja die Ebenen und machst Text, Kunst, Textkünste, vielfältiger Art. Ja. reicht dir der Buchstabe nicht?
Ich bin einfach generell fasziniert von der bildenden Kunst. Und vielleicht wäre ich auch, wenn ich noch ein Leben hätte, beim nächsten Mal bildende Künstlerin geworden. Wer weiß, ich weiß es nicht. Aber ich mag die bildende Kunst sehr. Ich bin sehr an Kunst interessiert, schaue mir sehr viele Ausstellungen an, kenne auch viele bildende Künstlerinnen und Künstler. Und ich finde dieses Übergreifende aber einfach sehr schön. Also Textkunst nenne ich das. Also ich weiß nicht, ob das der korrekte Name ist, aber so nenne ich es immer. Also zum Beispiel habe ich ja im Bunker Valentin eine Soundinstallation gehabt. Ich bringe also Text eigentlich in den Raum. Oder ich mache Stempelperformances oder das poetische Wahrsagen, wo ich mit Menschen ganz eng bin und für die, wenn sie mir eine Frage gestellt haben, ad hoc ein Gedicht schreibe. Also ich arbeite eben auch immer ganz viel, sehr viel und sehr gern mit Menschen. Und da bringe ich den Text einfach anders nochmal in die Welt. Und das finde ich schön, das macht mir Spaß.
Ja, das finde ich sowieso eine ganz hinreißende Idee, deine poetische Wahrsagerei. Und auf deiner Homepage, wo man ja viel über dich findet und über das, was du machst und gemacht hast, ist eben auch ein bestimmtes Gefährt zu sehen. Und da ist mir das eben zum ersten Mal aufgefallen. Da steht jetzt eben poetische Wahrsagerei. Das ist wirklich sehr lustig. Und das ist ein Reisemobil, ein Wohnmobil, mit dem du eben auch viel unterwegs bist. Und das ist sozusagen ja der dritte Schreibort vielleicht, dieses Unterwegssein oder vielleicht auch das Schreiben unterwegs, also wo du richtig weite Reisen machst, also Kirgisistan hast du genannt, das Buch, was auch im Sujet Verlag rausgekommen ist. Schreiben und unterwegs sein, ist das so eine ideale Verbindung für dich, so ein idealer Zustand?
Ja, ich mag das sehr. Also ich mag die Reisen vor allem, um Eindrücke zu sammeln. Also dass ich dann so wirklich viel schreibe unterwegs, ist gar nicht immer der Fall. Aber ich sammle halt. Also ich sammle Objekte für eine Installation. Das habe ich zusammen mit meinem Lebensgefährten gemacht. Oder ich sammle eben Ideen, Texte, die ich dann notiere und dann später wird daraus etwas oder auch nicht. Und das ist ja für mich sehr wichtig. Also ich bin, wie ich ja vorhin schon sagte, gerne in Bewegung, sowohl körperlich, aber eben auch bin ich gern auf Reisen. Und da ist dieses Wohnmobil klasse, weil da kann man alles mitnehmen, das ganze Equipment, alles einpacken. Man kann überall sein, also man steht dann, muss ja nicht auf Campingplätze gehen, da wo man gerade ist, kann man bleiben, für eine Weile zumindest. Das darf man nicht immer, aber man kann es machen, wenn man nicht erwischt wird. Und ja, und das macht mir großen Spaß und da kriege ich dann eben auch neue Anregungen für Geschichten, für Erzählungen, manchmal auch für Gedichte.
Also das scheinst du zu brauchen, diese vielfachen Ebenen, diese vielfachen Orte, um dich inspirieren zu lassen. Da kommt wirklich eine Menge dabei raus. Und diese Weltenbummlerinnen-Tätigkeit, die hängt eben, glaube ich, vielleicht auch wieder zusammen damit, dass du Schreibworkshops mit Menschen machst, die geflüchtet sind. Und überhaupt ist es ja für dich ein großes Anliegen, Schreiben unter die Menschen zu bringen, also Menschen zu inspirieren, zu schreiben. Ja. Kreatives Schreiben hast du an der Uni gelehrt. Diese vielfältigen Angebote, die du machst, die sind ja wirklich auffällig. Warum ist dir das so wichtig? Warum denkst du, dass Schreiben etwas Gutes ist für die Menschheit?
Also ich glaube, Lesen und Schreiben ist ganz, ganz wichtig für die Menschen und das selber Schreiben eben auch. Also ich glaube, dass Schreiben klärt, Schreiben dient zur Selbstfindung und ich glaube sogar, so weit gehen zu können, zu sagen, dass Schreiben auch heilen kann. Und ich glaube, gerade wenn man mit Gruppen arbeitet, mit Geflüchteten beispielsweise, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, da sind da ja große Verletzungen. Aber auch bei anderen Menschen sind Verletzungen, bei uns allen. Und ich glaube, dass das Schreiben dazu dienen kann, das ein wenig zu heilen, zu lindern, aber auch vor allem zu klären. Also viele Dinge, die den Menschen im Kopf oder uns allen im Kopf herumschwirren, dann nochmal sich darauf zu fokussieren und in Worte zu fassen. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Das ist ganz wichtig und wesentlich.
Ja, und das knüpft jetzt vielleicht auch nochmal an keine Bleibe. Also die Frauen, die alles verloren haben, die große Verluste in ihrem Leben erlebt haben, das praktisch nochmal konzentriert dann doch wieder zusammenzusammeln und etwas zu haben, worauf sie blicken können. Also aus dem Verlust sozusagen einen Besitz zu machen, nämlich den Besitz ihrer eigenen Geschichte. Und zwar die eigene Deutung ihrer Geschichte, könnte ich mir vorstellen, ist wirklich was ganz Wesentliches für die geworden. Stimmt das? Hast du solche Resonanz bekommen?
Ja, also Das war ganz anrührend, auch wenn die ihre Geschichten gelesen haben. Also die, also manchmal, einer hat auch angefangen zu weinen und sagt, bei meiner eigenen Geschichte weine ich jetzt. Aber ja, es ist eben auch anrührend, was ich erlebt habe. Und die waren eigentlich, so habe ich es erlebt, auch stolz darauf, dass das da jetzt als Geschichte steht, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Und das sind ja wirklich auch zum Teil sehr schreckliche Dinge, wie du gelesen hast. Und ich glaube, dass so eine Geschichte, also die sie sich selber erzählen, aber jetzt auch sogar nochmal nachlesen können, eben auch ganz, ja auch etwas bewirkt, also auch eine Veränderung bewirken kann zum Beispiel. Eine der Frauen sagte als Beispiel, ich merke aber auch, wenn ich die Geschichte lese, dass ich immer wieder aufgestanden bin und dass ich auch eigentlich stark bin, oder? Und das stimmt, das hatte sie aber vergessen. Aber, oder nicht mehr wahrgenommen in dem ganzen Elend, das sie auch hat. Und das sind zum Beispiel Sachen, da denke ich, jo, das ist schön, jetzt hast du das so auch rausgefunden. Und ich glaube, dass Geschichten, die Menschen sich selbst erzählen von ihrem eigenen Leben, ja auch so eine ganz große Wichtigkeit haben. Deswegen heißt das Buch, das im Sujet Verlag erschienen ist, ja auch so nimmt man das Leben mit. Nämlich die Menschen sind gekommen aus ihren Heimatländern, da sind wir jetzt wieder bei den Geflüchteten, und haben aber nur ganz wenig Sachen mitnehmen können, aber alle ihre Geschichten, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen. Und so nimmt man das eben mit. Und dann haben wir da eine Geschichte draus. Also so vielleicht.
Ja. So vielleicht oder sogar ganz bestimmt, würde ich mal unterschreiben. Vielen Dank für die Einblicke in deine mobilen Schreibwerkstätten heute im Café Nun im Theater Bremen. Und ja, Angelika Sinn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir auch ganz herzlich.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.